Deutschlandfunk. Das Feature.
Seitdem ich auf der Psychiatrie mir Liebe tausche gegen Poesie, da hat die Linda mit der Liebe Macht ein zahmes Lamm aus mir gemacht.
Psychiatrie ist ja noch immer sehr tabu einfach. Ne? Für das Volk ist das noch immer der Steinhof da herum. Ne? Und gleichzeitig ist es einer der schönsten Plätze Wiens. Ne? Das ist ja auch so, dass es vielleicht Kräfte gibt, die sich denken, es kann doch nicht sein, dass die Verrückten am schönsten Platz Wiens da leben, wo ich meine Wohnung haben könnte. Und ich muss da im 16. Bezirk irgendwo in der Gosse leben. Nicht? Ich möchte hier wohnen. Der Gedanke ist vielleicht auch da. Nicht? Es gibt ganz, ganz andere Dinge rund um die Psychiatrie.
Meine Seele kann jetzt wieder tanzen. Dazu singen 100.000 Pflanzen.
Steinhof ist überall.
Den Träumen wachsen Flügel.
Die Wiener Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof.
Auf Steinhof, dem Wunderhügel.
Ein Feature von Heike Tauch.
Nach Steinhof, auf die Baumgartner Höhe, auf eben diesen von Anton Blitzstein besungenen Wunderhügel fahre ich. Denn da steht auf dem Gelände der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Nervenkranke, dem heutigen Otto-Wagner-Spital, eine der schönsten Kirchen der Welt. Eine Kirche für Verrückte. Die Anstaltskirche zum heiligen Leopold oder auch Kirche am Steinhof genannt. Von Otto Wagner gebaut, im reinsten Jugendstil. Diese Kirche, die heute als die bedeutendste sakrale Schöpfung des Jugendstils gilt, erntete bei ihrer Fertigstellung 1907 sensationell schlechte Kritiken. Eine verrückte Kirche für Verrückte. Dort werden die Verrückten noch verrückter. Das einzig Gute? Das Gotteshaus war weit weg von Wien und befand sich in einer sogenannten Irrenanstalt. Und die zeitgenössische Vorgabe für die Planung einer solchen forderte: Die Irrenanstalt muss in einer anmutigen Gegend liegen, geeignet, das Gemüt zu erheitern und zum Betrachten einzuladen. Das hieß, man isolierte den Geisteskranken von der Außenwelt, aber übernahm schon soziale Verantwortung für ihn.
Stimmgewitter.
Diese einst größte und modernste psychiatrische Anstalt Europas am Südhang des Galizienberges gelegen mit ihrer verrückten Kirche am höchsten Punkt feierte 2007 ihr 100-jähriges Bestehen. Patienten, Mitarbeiter, Honoratioren der Stadt und Gäste aus aller Welt wurden geladen. Ein Buch zur Anstaltsgeschichte sowie die Komposition für eine Jubiläumsmesse in Auftrag gegeben. Und nicht zuletzt sollte die Kirche neue Glocken erhalten.
Dort, wo die Normalität endet, hat für mich ein Reichtum begonnen. Und da hat es mich immer hingezogen.
Hubertus Pilgram, Kunsttischler. In der Arbeitstherapie auf Pavillon 18 bereitet er Patienten auf den Alltag in der Außenwelt vor.
Weil ja die Frage ist, woher kommen wir, wer sind wir, was tun wir hier, wo gehen wir hin, das sind die Urfragen. Wenn man sich die als Mensch nicht stellt, wird man irgendwann einmal weit von sich weggehen und später dann hat man dann Probleme, wieder zu sich zurückzukommen, wenn man diese Fragen nicht mitnimmt. Weil er dann irgendwann einmal kommt der Tod. Und dann ist man wieder bei sich. Und das kann dann enorm schmerzvoll sein. Deswegen arbeiten die Tibeter immer mit dem Tod. Der Tod ist ein Ratgeber, ein Lehrer. Die arbeiten darauf hin. Was machen wir? Wir tun so, als ob der Tod nicht existiert. Als für die Einzelperson und auch als Menschheit glauben wir sind unsterblich. Ne? Das ist Irrtum.
Pilgram gründete eine Band aus Amateurmusikern und Patienten. Zum Festakt der Anstalt spielen sie als sogenannte Hausband im anstaltseigenen Jugendstiltheater, dem ehemaligen Gesellschaftshaus.
Wenn man die Kreativität einmal berührt bei jemandem, dann berührt man die Lebenskräfte. Und wenn die einmal dann freikommen, dann kann man darauf aufbauen. Und die werden dann, breiten sich aus und drängen die Krankenanteile dann zurück und übernehmen dann auch die Krankenanteile. Das ist die Idee dahinter.
Das Spital feiert. Und während sich im Theater die Mitarbeiter und Honoratioren der Stadt die Hand reichen und zum Buffet eilen, nehme ich den ziemlich steilen Weg zur Kirche hinauf. Er verläuft parallel zur gedachten Hauptachse der Anstalt mit Direktorium, Theater, Anstaltsküche und der alles überragenden Kirche. Lemoniberg wurde der Berg auch genannt, da die Kirchenkuppel an eine ausgepresste Zitrone erinnerte. Links vom Weg reihen sich auf terrassenförmig angeordneten Wegen die unter Denkmalschutz stehenden Pavillons nach strenger, dennoch spielerisch wirkender Symmetrie. Um sie zu unterscheiden, nummerierte man die Häuser. Links der Mittelachse stehen die Ungeraden, rechts die Geraden. Diese Mittelachse diente früher auch der Geschlechtertrennung. Links die Frauen, rechts die Männer. Die weiter westlich gelegenen Pavillons gehören zu der ursprünglich als Sanatorium für gut zahlende Klientel gebauten Lungenheilstätte und tragen Männernamen. In der Kirche bin ich mit Johannes Keiblinger verabredet, dem ehemaligen Verwaltungsdirektor und jetzigen Leiter für Finanzen. Seit 1977 arbeitet er am Steinhof, hat die seit Anfang der 80er Jahre begonnene sogenannte Psychiatriereform begleitet und kennt sich als Kustos der Kirche auch bestens mit dem Gotteshaus aus.
Ich habe die Kirche so lieb geworden, dass ich mir gedacht habe, na, da musste ich drum kümmern. Und das ist fast eine Art Hobby von mir geworden. Und momentan kann ich schon fast nicht mehr leben ohne der Kirche. Und ich bin schon öfter hier als der Priester selbst, also hier die Messe liest und schaue halt, dass alles in Ordnung ist.
Die Psychiatriereform prangerte die katastrophalen Zustände in den geschlossenen Anstalten an, in denen die Patienten gesellschaftlich isoliert und entmündigt waren, teilweise sogar lebenslang. Ziel der Reform war und ist es, die Verwahrungsanstalten in offene Sozialpsychiatrien umzuwandeln.
Das haben wir durch die Kirche erreicht mit diversen Veranstaltungen, auch im Theater. Und ich habe also da auch köstliche Erlebnisse gehabt, weil die Patienten durften ja auch kommen und die hatten sich natürlich fein herausgemacht, damit sie nicht auffallen. Und die Leute, die von draußen gekommen sind, die haben sich gegenseitig verdächtigt, dass sie Patienten des Hauses sind, denn die wussten ja, dass auch da Patienten darunter sind. Nicht? Also ich habe mich dann manchmal gefragt, also bitte, wo ist jetzt der Unterschied?
Nicht? 1989 schrieb Keiblinger seinen ersten Brief an den Wiener Bürgermeister, in dem er auf den verwahrlosten Zustand der Kirche aufmerksam machte, der jährlich fast 1 Million Schilling verschlang, um allein grobe Bauschäden zu vermeiden. Es folgten weitere Briefe, weitere Anträge, weitere Formulare, Sitzungen, Kommissionen und Ausschüsse. 11 Jahre später wurden die Gelder genehmigt.
Und es ist ja so, dass die Patienten haben sich immer eine Bezugsperson gesucht. Ja? Und ich habe also 2 Patienten gehabt, die auf mich fixiert waren. Nicht? Die haben mich immer besucht in der Verwaltung, mich gefragt, wie es mir geht und auch im Garten. Und wenn ich also Zigaretten gehabt habe oder Gewand oder so, dann haben die das bekommen und plaudert, der ist wieder weitergegangen, war also glücklich und selig. Und der eine Patient wollte mir immer etwas einkaufen. Nicht? Und Herr Keiblinger, wollen Sie eine Wurstsemmel? So, ja, ja. Mit Gurkel oder ohne Gurkel? Na, mit Gurkel. Es war nur so, dass also er dann erst nach 3 Tagen gekommen ist mit der Semmel und mit dem Gurkel. Entschuldige, Keiblinger.
Nach 5-jähriger Restaurierung wurde 2006 die Kirche wieder eröffnet. Ihre auffallendste Veränderung? Die neu vergoldete Kuppel. Durch sie erhielt die Kirche ihr ursprüngliches Leuchten zurück. Nicht rechtzeitig zur Wiedereröffnung fertig waren die in Auftrag gegebenen neuen Glocken und die Jubiläumsmesse. Und so entschied man, Glockenweihe und Jubiläumsmesse werden mit 1 Jahr Verspätung zur 100-Jahr-Feier im Oktober 2007 stattfinden.
Wichtig ist halt auch die Kontinuität, dass sie gegeben ist, dass ich also seit 25 Jahren, ja, außer jetzt die Renovierungszeit von 5 Jahren, keinen Samstag um 15 Uhr ausgelassen habe, wo ich also hier gestanden bin und einen Vortrag gehalten habe für die Leute, die also da am Samstag kommen können, ohne Voranmeldung, nicht? Die also die Kirche auch genießen und gehen raus und sagen, also das ist die wunderschönste Kirche, die ich je gesehen habe.
Und das ist sie. Sie überrascht zunächst mit ungewöhnlich großen Fenstern, durch die Licht von Osten und Westen hineinflutet. Denn die Kirche wurde nicht nach Osten ausgerichtet. Die Kranken sollten sich in keinem düsteren Raum aufhalten müssen. Gandhi Engel, barfuß, mit aufgefächerten Pfauenfedern und in lange weiße Gewänder gehüllt, füllen sie die Fensterbögen auf fast laszive Weise aus. Koloman Moser hat diese Figuren allein durch Glasstücke gestaltet. Ein Höhepunkt der neu belebten Lichtmalerei des Jugendstils. Besonders sind auch die Wände der Kirche. Weißer Marmor, 3 Meter hoch, abwaschbar. An ihnen ist kein Platz für Fresken oder Bilder, die Kranke hätten beschmieren können. Doch an keiner Stelle geht die Funktionalität auf Kosten der Schönheit. Die Marmorwände korrespondieren mit dem Marmor der Außenfassade. Marmor aus Carrara. Dieses Haus sieht zwar großartig aus, es macht aber den Eindruck eines Grabdenkmals eines indischen Maharajas, meinte 1903 der Abgeordnete Costenoble und wollte das als Kritik verstanden wissen. Wir katholischen Christen verlangen von einer Kirche, dass sie auch wie eine Kirche aussieht. Dabei sah Wagners ursprünglicher Plan sogar vor, die Kirche für mehrere Religionen nutzbar zu machen. Die Hauptkirche römisch-katholisch, 2 eigenständige Unterkirchen, jüdisch und protestantisch. Diese tolerante und fortschrittliche Vision scheiterte, wie so oft, an Budgetfragen. Besonders ist auch das Weihwasserbecken. In ihm fehlt das Wasser. Einst tröpfelte es aus dem vergoldeten Wasserspender in das Becken. Infektionen konnten auf diese Weise ebenso vermieden werden wie ein ungebührliches Herumplanschen der Patienten. Zur Kanzel führen keine Stufen hinauf. Der Priester betritt sie von einem hinteren Raum aus. Kein Patient sollte dem Gottesdiener hinterherklettern. Beichtstühle und Bänke, Originalstücke der Wiener Werkstätten, wurden mit Kupferblech beschlagen, um keine Schäden durch Reinigungswasser zu erzeugen. Die mittleren Bankreihen sind schmäler als die äußeren. Hier nahmen die unruhigen Patienten Platz, auf welche die Pfleger schnelleren Zugriff haben mussten. An den Seiten Notausgänge für die Tobenden, ein Ärztezimmer neben dem Altar und hinter der Sakristei eine Toilette. Pinkeln im Hause Gottes? Was für ein Skandal! Doch Otto Wagner hatte sich mit seinem Leitgedanken »Die Kunst hat sich nach uns Lebenden zu richten und Herrin der Kunst ist die Notwendigkeit« durchgesetzt. Über all dieser eigenwilligen Pracht schweben pausbäckige Engelsgesichter mit roten und blauen Flügeln.
Ja, die Kirche ist eine eigene Erfahrung, weil da kann ich mich auch positiv erinnern an die Kirche, weil ich war da.
Anton Blitzstein, Ende 40, Künstler. Über viele Jahre war er hier in stationärer Behandlung.
Und es war ein düsterer Tag, so große Schneeflocken sind vom Himmel gefallen. Es war natürlich alles düster, nichts grün. Und ich sehe plötzlich das grüne Dach da. Von weiter unten sieht man da das Dach irgendwie. Das hat so geleuchtet. Es war damals noch grün, jetzt ist es gold. Und das war also damals meine erste Erfahrung mit der Kirche und die hat mir irrsinnig gefallen. Also ich hab gestaunt und bin dann auch noch aufgegangen und das für mich war das später dann immer so eine Art, haben wir immer gesagt, wir gehen auf für die Seele reinigen. In Wirklichkeit waren wir kuscheln und so, aber okay.
An den Bäumen der Anstalt hängen Bilder mit fröhlichen Mondkälbern.
Mondkälber sind.
Darunter flattern in Folie verpackte und so vor Wind und Wetter geschützte Texte. Anton Blitzstein nennt es seine Gedenkbaumzeitung.
Mondkälber sind keine Kuscheltiere. Sie haben weder außen ein dichtes Fell, noch sind sie innen mit Sägespänen gefüllt. Vielmehr tragen sie anstatt der Sägespäne 7 Herzen in ihrer Brust. Sie tragen schwer an ihrem Schicksal und beklagen sich selten. Ruft ihnen ein Spötter zu, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach, so denken sich die Mondkälber ihren Teil, gehen ihren Weg und bleiben sich selber treu. Das Gelände ist irgendwie geprägt anscheinend von den Menschen, die Schwerelosigkeit. Und also wenn ich da gehe, spüre ich manchmal so diese Vergangenheit auch. Ja, also es ist so eine Schwermut und aber auch eine Schönheit. Also es ist das Gelände irrsinnig schön.
Professor Eberhard Gabriel, von 1978 bis 2004 ärztlicher Direktor des psychiatrischen Krankenhauses bzw. des sozialmedizinischen Zentrums Baumgartner Höhe. Als pensionierter Primarius verfügt Gabriel über eine Dienstwohnung, in der wir jetzt sitzen, löslichen Kaffee schlürfen und über sein neuestes Buch reden. 100 Jahre Gesundheitsstandort Baumgartner Höhe. In ihm schreibt er von den Entleerungen der Anstalt durch die T4-Aktion. Da ich nicht sicher bin, was er mit Entleerung meint oder ob das vielleicht österreichischer Humor ist, frage ich nach.
Also leer machen heißt das einfach.
Warum dann nicht Deportation?
Ja, einfach um nicht immer das gleiche Wort zu verwenden. Und es ist auch nicht genau das gleiche. Ne? Im Kontext zum Beispiel der Nachnützung ist Entleerung das Wesentliche. Nicht wie die zustande gekommen ist. Dass zum Beispiel in die entleerte Anstalt 1941 oder 42 dann der Spiegelgrund hinein gegründet worden ist, hat an sich nichts damit zu tun, wie diese Entleerung zustande gekommen ist. Es ist in die gleichen Kapazitäten dann 1945 das Zentralinfektionskrankenhaus hineingegründet worden. Das natürlich schon gar nichts mit der T4-Aktion zu tun gehabt hat.
Namensgebend für das Kürzel T4-Aktion war die Tiergartenstraße 4 in Berlin, in unmittelbarer Nähe zur heutigen Philharmonie. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang und umgekehrt. Das alte Rilke-Zitat trifft wieder einmal zu. In der Tiergartenstraße 4 wurde beschlossen, wie die Ermordung behinderter Menschen im Deutschen Reich vonstatten gehen soll. Von hier gingen auch die Busse mit den Todeskandidaten ab. Mehr als 100.000 Psychiatriepatienten und Behinderte wurden von Ärzten und Pflegern während der T4-Aktion 1940-41 getötet. Nach ihrer offiziellen Einstellung erfolgten ab 1942 die Tötungen dezentral und damit weniger offensichtlich.
Dass 40-41 in der sogenannten T4-Aktion in wenigen Monaten über 3.000 Patienten von hier nach Hartheim, Berlin deportiert worden sind. Und das war eine reine Tötungsanstalt. Über 3.000. Ich meine, das kann man nicht quantitativ gegenrechnen, aber am Spiegelgrund sind 700 Kinder zu Tode gekommen in 5 Jahren. Oder sind in wenigen Monaten... Im Hinblick auf die Logistik ist das eine großartige Leistung gewesen. Aber das ist ja wirklich nicht der Gesichtspunkt, unter dem das zu beurteilen ist.
772 Stelen für 772 hier am Steinhof ermordete Kinder. Neueste Informationen sprechen von mehr, stehen seit 2002 vor dem Anstaltstheater. Im Stelenfeld nicht berücksichtigt sind die erwähnten 3.200 nach Hartheim deportierten und dort ermordeten Kinder, sowie die über 3.000 Kinder, die hier nach der Einstellung der T4-Aktion an Infektionen oder verabreichten Medikamenten starben oder die man ganz einfach verhungern ließ. Gabriel hat dafür die Bezeichnung intendierter Hunger parat. Die Euthanasieklinik, das waren Pavillon 15 und 17, wobei Pavillon 15 der eigentliche Mordpavillon war. Heute befindet sich dort die geriatrische Abteilung. Auf Pavillon 17 wurden die sogenannten erbbiologisch minderwertigen Kinder und Jugendlichen eingesperrt, gedemütigt und gefoltert.
Der psychiatrische Arzt ist der inkompetenteste und immer dem Lustmörder näher als seiner Wissenschaft. Mein ganzes Leben habe ich vor nichts mehr Angst gehabt, als in die Hände von psychiatrischen Ärzten zu fallen, gegen die alle anderen, ja letzten Endes auch immer nur unheilbringenden Ärzte, doch viel weniger gefährlich sind. Denn die psychiatrischen sind in unserer heutigen Gesellschaft noch vollkommen unter sich und immunisiert. Und nachdem ich ihre an meinem Freund Paul so viele Jahre skrupellos praktizierten Methoden habe studieren können, fürchtete ich mich vor ihnen mit einer noch viel intensiveren Furcht.
Stationsarzt an der Kindereuthanasieklinik am Spiegelgrund war der Psychiater Dr. Heinrich Gross. Er war nach dem Krieg Mitglied der SPÖ geworden und baute von 1955 bis zu seiner Pensionierung 1981 seine Karriere als Primarius an seiner alten Arbeitsstätte mit großem Erfolg aus. Er bekam die Leitung des Boltzmann-Instituts überantwortet, wurde meistbeschäftigter Gerichtspsychiater Österreichs und das sogar über seine Pensionierung hinaus, und er forschte an den Überresten der hier ermordeten Kinder.
Ich weiß nicht, ob das skrupellos ist, das geschmacklos. Ich habe das auch immer so genannt. Das ist zumindest geschmacklos. Zugegebenermaßen neuropathologisch interessanten Gehirnen, daher auch die Publikationen für sich nicht kritisierenswert sind, soweit ich das beurteilen kann, soweit mir Neuropathologen auch sagen, in den besten Zeitschriften erschienen. Aber im Bewusstsein, dass diese Gehirne von Kindern stammen, an deren Tod man beteiligt ist, ob man sich jetzt schuldig beteiligt fühlt oder nicht, ist zumindest geschmacklos.
Nach Gross' Pensionierung sprach sich Gabriel dafür aus, diese Präparatensammlung zu erhalten.
Und zwar erhalten bleibt als das, was jetzt aus einem medizinischen Blickwinkel ist, nämlich eine Präparatesammlung mit einer besonderen Herkunft. Und wie heute eine medizinische Präparatesammlung, eine pathologische, ausschaut, das heißt in Gläsern und in Formaldehyd eingelegte Organe oder Organteile auf Stellagen.
Der Besuch. Fliegend bewegen sich die Mondkälber von einem Pavillon zum nächsten. Sie legen das Farbenkleid der hereinbrechenden Dunkelheit über die Spitalsbetten und belohnen die Gehirne der Patienten mit Vergessen. Es soll sogar vorgekommen sein, dass einzelne Mondkälber eigens auf die Erde gekommen sind, um Menschen in psychiatrischen Krankenhäusern zu besuchen. Bevor man sie jedoch fassen konnte, hatten sie sich in Luft aufgelöst und hinterließen dem Besuchten lächelnd ein Bild.
Ja. Also es gibt ja Geschichten, die haben ein gutes Ende. Das ist ganz, ganz selten im Leben, aber das ist eine Geschichte, die gut ist. Es geht darum, dass...
Dr. Werner Vogt, Facharzt für Unfallchirurgie. Sein medizinkritisches Engagement bewog ihn, die Arbeitsgemeinschaft Kritische Medizin in Wien zu gründen.
Und wir wussten von diesen Kollegen, dass es hier in Wien am Steinhof eine Abteilung gab, den Spiegelgrund, in der zwischen 38 und 45 eine große Euthanasieklinik eingerichtet war für Kinder und Jugendliche. Eigentlich ein Konzentrationslager für Kinder und Jugendliche. Wir wussten nun auch, dass dort ein Arzt gearbeitet hat, ein Psychiater namens Dr. Heinrich Gross, und dass der also zumindest ein großer Mittäter war.
Vogt stellte auf dem Ärztekongress 1979 in Salzburg, auf dem Dr. Gross einen Vortrag halten sollte, einen Antrag auf Programmänderung.
Ich habe gebeten, man möge ändern. Dr. Gross soll nicht über Tötungsdelikte von Geisteskranken sprechen, sondern über Tötungsdelikte an Geisteskranken, weil er hier wesentlich mehr Erfahrung hat, ja. Das gab natürlich einen Tumult und es ging los und ich wurde von der Staatspolizei abgeführt.
Gross hat dann Vogt wegen Verleumdung angeklagt.
Weil jetzt ging es darum, dass wir sozusagen den Wahrheitsbeweis antreten mussten. Also ich konkret, weil ich der Angeklagte war. Und wir waren in einem großen Beweisnotstand, denn die ganzen Krankengeschichte von den Tötungen an den Kindern waren unter Verschluss. Die waren am Steinhof zum Teil eingesperrt. Auch die Kinderpräparate, weil die Kinder wurden nicht nur getötet, sondern auch ausgeweidet und in Behältern für spätere wissenschaftliche Zwecke, die dieser Dr. Gross beforscht hat, gesammelt. Und wir hatten also das Problem, dass wir zu den Krankengeschichten nicht kamen, in dem klar nachweisbar war, dass er wirklich an der Tötung mehrerer hundert mitbeteiligt war. Ein, zwei Krankengeschichten wurden herausgeschmuggelt von Leuten, die oben waren und die habhaft waren und uns gefüttert haben. Wir wussten auch, wo die Präparate lagen, durch sozusagen versteckte Hinweise.
Durch die Presse hatte Vogt von Friedrich Zavrell erfahren, einem Überlebenden der Euthanasieklinik, der wegen Diebstahl in der niederösterreichischen Strafvollzugsanstalt Stein einsaß. Zavrell war es 1978 gelungen, einen Kassiber herauszuschmuggeln und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass sein Gerichtspsychiater Dr. Gross derselbe Dr. Gross von der Euthanasieklinik ist. Zavrell wurde Vogts Kronzeuge und schließlich 1981 aus der Haft entlassen.
Das war 75, wie viele Jahre sind da vergangen? Nach 32 Jahren bin ich ihm wieder gegenüber gesessen. Er hat nicht gewusst, wer ich bin, aber ich habe gewusst, wer er ist. Und glaubt mir, ich habe immer noch auf das Versprechen meiner Mutter gedacht. Aber er ist dann so blöd geworden eigentlich. Und ich habe ihm gesagt, Herr Primarius, machen Sie doch Schluss mit den Gutachten. So, was soll denn das, was macht man wegen denen so ein Aufsehen mit mir? Was habe ich denn eh schon gemacht? Ja, wissen Sie nicht einmal, was Sie verbrochen haben. Wissen Sie, und dann war es aus. Wie der Mensch zu mir sagt, wissen Sie nicht einmal, was Sie verbrochen haben. Sage ich, Herr Primarius, wissen Sie was? Sage ich, ich kenne Menschen, die haben 100.000 einmal mehr verbrochen wie ich. Sage ich, und das sind hochangesehene Bürger der Gesellschaft. Sage ich, die sind in Ehren und Würden, denen werden Auszeichnungen der Republik um den Hals gehängt und so. Aber die haben tausende Mal mehr verbrochen. Sage ich, warum macht man mit mir so viel Aufsehen? Ja, sie machen immer den gleichen Fehler. Stellen Sie sich endlich einmal auf die richtige Seite, dort, wo Sie hingehören. Sag ich, was ist, wenn ich das Hirn nicht habe, um auf die richtige Seite zu finden oder nicht die Armbogentechnik? Dann wird es immer so sein und so. Und in dem Augenblick sagt er zu mir, sind Sie schon einmal psychiatriert worden? Und dann war es aus. Dann habe ich gesagt, jetzt sage ich noch was. Für einen Akademiker haben Sie ein sauschlechtes Gedächtnis. Auf was soll ich mich denn erinnern können und so? Sag ich, können Sie überhaupt noch ruhig schlafen? Sag ich, haben Sie schon vergessen, die Kinder, die auf Babylon 15 umgebracht worden sind, die Kinder, die auf Babylon 17 gemartert worden sind, haben Sie den Illing vergessen, den Grenek, den Jekelius, die Hübsch, die Türk, die Jokel und wir die Ärzte alle kassen? Haben Sie das alles schon vergessen? Können Sie überhaupt noch ruhig schlafen? Der so weiß man wie der Plafon. Innerhalb von der nächsten halben Minuten hat sie so zurückgelegt und gesagt, Sie waren da oben. Sag ich, was glauben Sie, Dr. Vogel, Sie kennen? Und Sie haben nie was darüber geredet. Ich habe keine Veranlassung gehabt. Sage ich, und ich hätte auch heute nichts gesagt, aber sie haben mich regelrecht dazu gezwungen. Ja, das hätten sie müssen gleich sagen, das ändert doch die ganze Sache. Und da werden wir das, und hat mir sämtliche gutachterliche Hilfe versprochen, die es nur gibt. Und dann hat er ein Gutachten geschrieben, und wissen Sie, wie das anfängt? Das fängt an, es liegt ein jugendpsychiatrisches Gutachten aus dem Jahre 1944 in der Krankengeschichte befindlich vor.
Von dem Zeitpunkt an wusste Zavrell, dass seine Krankenakte aus der Nazizeit existiert und für sogenannte Expertisen auch noch verwendet wird. Es dauerte weitere 22 Jahre, bis er sie einsehen durfte.
Und der schreibt im ersten Satz von den Gutachten, schreibt er, der Jugendliche entstammt einer erbbiologisch-soziologisch minderwertigen Sippe. Und 32 Jahre später nimmt der Herr Dr. Gross als ständig beeideter Sachverständiger der Republik Österreich dieses Gutachten und schreibt in seinen Gutachten für die Republik, der Jugendliche entstammt einer erbbiologisch minderwertigen Sippe. So. Sein Vater war Trinker, seine Mutter war, und schreibt diesen ganzen Käse, was die Nazis über meine Familie und die alles geschrieben haben, gibt er wieder in dieses Gutachten eine. Der hat doch die reine Sippenhaftung weitergeführt in der Republik Österreich, so wie das damals in Brandenburg-Görden beim Professor Heinz gelernt hat. Genauso hat er das. Und das war's. Nicht die Verurteilung. Und das möchte ich haben, dass wenn Sie einmal was schreiben, dass Sie das auch betonen, dass ich mich nie sagen wir, beschwert habe über die Urteile, die ein österreichisches Gericht über mich verhängt hat. Ich habe was Strafbares gemacht, ich habe dafür meine Strafe gekriegt und das ist absolut total in Ordnung. Aber dass es auch Gutachten gibt, dass diese Strafe also bis zum Höchstausmaß aussprechen lässt, also so quasi noch verschärft und dann nach der Verbüßung der Strafe Einweisung in eine Sicherungsverwahrung auf die nächsten 10 Jahre. Das hat ja das Gutachten bewirkt und das hat ja der spätere Justizminister, der Michalek, auf eine parlamentarische Anfrage von den Grünen bestätigt.
Ich sitze mit Savril im Pavillon 15, der Ort, an dem gemordet und im Sinne des Führers das Pflegepersonal ausgebildet wurde. Hier musste sich der 14-jährige Friedrich Savril vor jungen Schwesternschülerinnen ausziehen, um als Anschauungsobjekt einer minderwertigen Sippe vorgeführt zu werden. Die Oberin Frau Schell bringt uns Kaffee.
Das hätte ich gar nicht geglaubt, dass auf Pavillon 15 einmal gelächelt wird und gelacht wird und dass man Kaffee kriegt.
Man wird da gelacht und gelächelt jetzt. So gehört es sie nämlich.
Christine Schell arbeitet seit 1968 auf der Baumgartner Höhe, ist mittlerweile für 200 Mitarbeiter verantwortlich und betreut unter anderem die geriatrische und die förderpädagogische Abteilung, die vor ein paar Jahren auf diese geschichtsträchtigen Pavillons gezogen sind.
Also für mich war das keine Tragik, weil ich nicht glaube, dass Gutes oder Schlechtes in Mauern steckt, sondern dass Gutes oder Schlechtes durch Menschen, die arbeiten, passieren. Also es hat mich nicht die Bezeichnung gestört. Und ich habe mir von Anfang an gedacht, das, was dort drinnen passiert, ist wichtig. Ob dort jetzt Gutes passiert. Und ich denke mir, das hat nichts mit Worten zu tun.
Hatte Frau Schell auf meine Anfrage ablehnend reagiert, auch im Pavillon 17, dem Haus für schwer- und schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche, Aufnahmen zu machen, weil dort viel geschrien wird und das möglicherweise für Radiohörer ein falsches Bild ergäbe, so begleitet sie uns nun dorthin. Pavillon 17 war das Haus, in dem Savril unter anderem 9 Monate in einer Einzelzelle ohne Fenster eingesperrt war.
Wie gesagt, ich habe als Kind so für den lieben Gott bittet. Bitte hilf mir. Mir ist so miserabel gegangen, überhaupt auf der Euthanasie-Klinik. Ich habe so viel Angst gehabt. Und wie mich die behandelt haben, Schlemperkuren, Wickelkuren, Brechreizinjektionen, Schälröntgen, das war fürchterlich. Und immer, bitte lieber Gott, hilf mir, mach, dass das nicht mehr passiert und so. Nächsten Tag haben sie es wieder mit mir gemacht. Da hat man nicht zugehört. Und heute bin ich so weit, mir wird nie mehr sagen, lieber Gott, ich danke dir, wenn mir etwas Gutes widerfährt. Weil es kommt so, wie am Danken tut er nicht. Ich beneide Menschen, die absolut glauben können. Die sind vielleicht sehr, sehr glücklich.
Auf dem kurzen Weg von Pavillon 17 zur Kirche treffe ich Patienten, die auf den Grünflächen herumstreunen, und Gartenarbeiter, die hier und da das Laub zusammenhaken. Vielleicht verhält es sich auch umgekehrt. In der Kirche probt das Ensemble mit dem Komponisten Paul Kutnick an der Orgel die Jubiläumsmesse. Und hier erfahre ich, nur die Glockenweihe wird stattfinden. Dazu hat man die kleinste der Glocken mit ihren 260 Kilo in den Kirchenraum gestellt. Das Erstläuten aber doch noch nicht. Denn der sogenannte Glockentüff muss die Hängung genehmigen und dazu benötigt man einen Termin. Und der war vor dem historischen Datum der 100-Jahr-Feier nicht mehr zu finden.
Und so ist also jetzt, sind die Glocken hier, sind ausfinanziert und sie werden dann also definitiv
Am 15. November, das ist der heilige Leopoldstag, werden sie mittags hier geläutet.
In einem Monat also, zum Namenstag der Kirche. Kaiblinger ist sich sicher. Oder fast. Ich beschließe, in einem Monat wiederzukommen.
Ja, also das wird sicher ein ganz tolles Erlebnis. Aber sicherheitshalber rufen Sie mich dann auch vorher an. Nicht, dass etwa, ja.
Am Tag des heiligen Leopold hängen die Glocken dann tatsächlich. Der Glockentüff hat die Hängung zwar noch nicht abgenommen, aber ein 15-minütiges Läuten genehmigt. Doch nun zieht die eigene Verwaltung einen Strich durch die Rechnung. Ohne TÜV kein Läuten, weist sie am Tag des heiligen Leopold an. Mit der Verzweiflung eines Kustos und der Raffinesse eines ehemaligen Verwaltungsdirektors entscheidet Kaiblinger, nicht er werde die Glocken zum Mittagsgebet läuten, er werde sich gar nicht in der Kirche aufhalten, sondern eine Kollegin von der katholischen Seelsorge, keine Festangestellte des Otto-Wagner-Spitals. Und sie läuten. Zwar keine 15 Minuten, aber sie läuten. Sie läuten von den Türmen dieser wunderschönen und herrlich verrückten Kirche mit ihrem erhabenen Blick über die Stadt Wien. Selbst der neue Verwaltungsdirektor Rainer Miedler, wie der Anweisung der eigenen Institution zum Trotz, ist zu dieser Feierlichkeit gekommen, um gleich im Anschluss am Richtfest der neuen Reithalle teilzunehmen, die sich ebenfalls auf dem weitläufigen Gelände befindet. Später fährt Miedler mit mir die Umfriedungsmauer des 144 Hektar großen Geländes ab, die die einstige Irrenanstalt vollständig von der Außenwelt abschirmte, und erzählt: In der alten Wäscherei, die heute nicht mehr genutzt wird, arbeiteten früher Patienten. Die Gärtnerei hat das drittgrößte Glashaus Wiens. Unter dem heutigen Hubschrauberlandeplatz, dem ehemaligen Löschteich, vermutet er von den Nazis vergrabene Relikte. Im Pavillon 22, der wie alle Nummerierten kurz 22er genannt wird, lagert Gerümpel. Im 16er entsteht eine Otto-Wagner-Galerie, der 18er wurde zum Ausstellungspavillon erklärt. Täglich werden um 22 Uhr Obdachlose aus der Innenstadt mit einem Bus hierher gebracht, damit sie in einem der Pavillons schlafen. Um 6 Uhr früh geht's dann wieder zurück. Vieles ist im Aufbruch, weitere Umstrukturierungen und sogar ein Landverkauf stehen an. Das Otto-Wagner-Spital mit seinen 2700 Mitarbeitern und den 1400 stationären und 100.000 ambulanten Patienten ist eine der teuersten Immobilien Wiens. Sie liegt in einer beliebten Sportgegend. Seitdem die Außenmauer zum 14. Bezirk hin geöffnet wurde, trifft man auf dem Gelände viele Nordic Walker. Auf einigen Pavillons sollen Sonnendächer installiert werden. Die abgeschaffte Bahn, die früher durch das Gelände fuhr und die Häuser mit Essen belieferte, soll durch Elektro-Golf-Caddies einen Nachfolger bekommen. Und das NS-Doc-Zentrum, auf das in dieser verknappten Form mit einem provisorisch anmutenden Wegweiser am Haupteingang hingewiesen wird, soll endlich zu einem ernstzunehmenden Dokumentationszentrum ausgebaut werden.
Jetzt kannst du durchschauen.
Kumpanei, alteingesessene Geschichten und jahrzehntelanges Schweigen machen es nicht einfach, die Psychiatriereform weiter voranzubringen. Gegen Heinrich Gross leitet man im Jahre 2000 ein Verfahren ein. Dieses wird jedoch wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. 2002 werden auf dem Wiener Zentralfriedhof die letzten Überreste der in der Euthanasieklinik ermordeten Kinder beigesetzt. 2005 stirbt Heinrich Gross. Friedrich Zavrell lehnt einen Orden der Stadt Wien mit Hinweis auf die Vernachlässigung der Gedenkstätte am Steinhof ab. Im November 2007 erhält er von der österreichischen Justiz eine Einladung ins Justizministerium. In Gegenwart der Justizministerin wird vor Richtern und Staatsanwälten der Film über ihn gezeigt. Am Ende jubeln sie Friedrich Zavrell zu.
Und das war einfach ein wunderschöner, ergreifender Augenblick, dass man sieht, ja, eine ganze Institution, die viel auf dem Kerbholz hat, ja, verneigt sich vor einem Opfer.
Ich habe das Jungstiltheater einmal gemalt, die Kirche natürlich, und auch ein Gesamtbild von Stahof, also eher so, wo man die Anordnung, und dann plötzlich marschiert ein riesiges Mondkalb durch die, so wie der King Kong, und hat die Kirche so in der Hand oder in der Pfote, Mondkalb war mir Pfoten, und marschiert durchs Bild, und dieses Bild hat geheißen, Steinhof ist überall. Und das war für mich ein ganz wichtiges Bild, und
Überall, wo ich das gezeigt habe, haben die Leute irgendwie geschmunzelt, weil sie gewusst haben, ja, wahrscheinlich ist es eh so. Der Hof ist überall nicht, also das kann man auch nach Berlin mitnehmen.
Meine Seele kann jetzt wieder tanzen. Dazu singen 100.000 Pflanzen. Den Träumen wachsen Flügel. Auf Steinhof, dem Wunderhügel.
Steinhof ist überall. Die Wiener Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof. Ein Feature von Heike Tauch. Es sprachen Winnie Böwe und Ulrich Nöten. Ton und Technik Eva Pöpplein und Dagmar Schondey. Regie Heike Tauch.
Einsames Lamm aus mir gemacht.
Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2008. Redaktion Hermann Theissen.